So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crypto Nerds Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und wie ihr seht, ich bin heute mal wieder unterwegs. Deswegen nehmen wir auch schon zu einer etwas anderen Zeit auf. Heute 10.45 Uhr anstatt 11.30 Uhr am Freitag. Also so eine richtige Kontinuität kriegen wir nicht rein, Sascha, oder? Entweder bist du nicht da oder ich nicht, aber wir ziehen es zumindest trotzdem durch. Und auch wenn der andere mal durch Internetschwäche verloren geht, machen wir trotzdem weiter. Ja, ich glaube, zumindest das spricht für uns an der Stelle. Sascha, wie geht's?
Ich hoffe, wir verlieren dich heute nicht. Bist du auch auf Wanderung oder wo bist du?
Ich bin nicht auf Wanderung. Ich war tatsächlich geschäftlich und bin auch geschäftlich in München seit Mittwoch jetzt. Und ja, jetzt bin ich gerade im Hotel. Hab gutes Internet und die Leitung ist hoffentlich stabil. Und dann geht es nachher noch weiter nach Dortmund. Ja. Zum Topspiel.
Ja, freue ich mich sehr.
Genau. Ja, ich freue mich auch sehr. Genau. Und wie immer an der Stelle, dieser Podcast wird unterstützt von unseren Freunden von Bison und der Börse Stuttgart. Erstmal dafür, wie immer, lieben Dank. Sascha.
Fährst du da mit dem, weil du jetzt gerade in München, fährst du dann mit dem Mannschaftsbus rüber oder?
Mit dem FC Bayern Mannschaftsbus, nee. Also hat mich zumindest noch keiner gefragt, ob ich mitkomme, aber hätte sich angeboten. Ich fahre dann aber lieber doch Deutsche Bahn und nutze die Zeit dort entspannt zu arbeiten, damit ich mich nicht von den Kollegen ablenken lasse, ja.
Ja, fertig.
Sehr gut. So, Sascha, wie war deine Woche bisher? Wie geht's dir? Und was gibt's für Neuigkeiten?
Mir geht's gut. Wir haben für die Conference das Ticketing jetzt online genommen. Gestern ging auch Newsletter raus an alle, die den Newsletter der Konferenz abonniert haben. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, jetzt machen.
Tut es jetzt.
Es gibt einen 25% Early Bird Rabatt auf die Tickets. Code Early Bird 25. Alles in Großbuchstaben. Den werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen haben. Und danach gehen wir in den regulären Verkauf. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, die Preise sind ja trotzdem sehr moderat. Für jeden, der sich generell mal mit dem Thema Krypto auseinandersetzen will, jetzt nicht auf Business-Seite, sondern auf Interesse-Seite. Der zweite Tag ist kostenlos. Hier bitte auch ein Ticket über die Website registrieren, dass wir zumindest grob einschätzen können, wie viele Leute kommen, wegen Getränke, Essen, Catering etc.
Ja. Ja.
Der zweite Tag ist für den Retail Kunden beziehungsweise mit den Interessenten frei.
Ja, finde ich sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird und freue mich da auf tatsächlich die Gespräche, die man dann auch haben möchte, natürlich, gerade dann auch so als Börse, gerade alles, was Retail-orientiert ist, dann hast du natürlich da nochmal einen ganz anderen Zugriff und Zugang und nicht nur Fachpublikum an der Stelle. Genau. Ja, und an der Stelle nochmal ganz netter Hinweis, wie könnt ihr uns hier helfen? Lasst gerne ein Abo da, haut uns in die Kommentare, was so eure Fragen sind, was so die Themen sind und wem wir auch so als Gast vielleicht demnächst mal mit reinholen sollen. Ich hatte da diese Woche schon 2-3 Themen, ich habe es nur leider nicht hinbekommen, es zu koordinieren, weil ich einfach unterwegs war, aber ich würde sagen, Sascha, nächste Woche Freitag haben wir wieder einen Gast dabei. Und schauen uns da ein Spezialthema vielleicht mit der Person an, ja?
Ja, yes, so machen wir es.
Perfekt, super. Dann lass uns reinstarten. Ich mache mal das Screensharing an und dann gehen wir mal drüber, was so diese Woche tatsächlich interessant und spannend war. Und ich glaube, da war diese Woche echt einiges dabei, muss ich sagen. Von Kryptomilliarden bis über Marktmanipulation hatten wir irgendwie immer wieder alles dabei. Ne? Also es war echt eine Menge los und ich guck mal, genau, ich gehe hier rüber und wir starten mal rein. Beziehungsweise eine kleine Kleinigkeit in eigener Sache noch. Wir starten jetzt unsere eigene Plattform mit Kryptonerds und wollen das ganze Thema ja, Trading einfach verständlich machen, aber auch generell Education zugänglicher machen. Und dafür suchen wir gerade noch Test-User, die uns dabei helfen, die Plattform jetzt in der ersten Version zu testen. Was wir dort drin haben werden, ist sowas wie ja, Trading-Wettbewerbe. Das heißt, ihr könnt quasi ohne einen Cent zu riskieren mit Demo-Geld traden lernen, euch mit dem Thema auseinandersetzen, mit Handelsoberflächen auseinandersetzen. Wir haben das ganze Thema ja einfach Education mit drin und ja, da würde ich mich sehr freuen. Wir packen den Link in die Shownotes, wenn ihr euch dort anmeldet oder wenn ihr Freunde habt, die sich für das Thema interessieren. Und ja, Tell a Friend gibt's weiter, es ist for free und wir schauen, dass wir ja so 150, 200 Testern den Zugang for free geben. Also das heißt, die Plätze sind ein Stück weit limitiert und ja, first come, first serve. Also, steigen wir rein. Was war die Woche los? Wie sehen die Märkte aus? Ja, also jetzt kein großer Aufwärtstrend zu sehen, Sascha. Eher tatsächlich leicht negativ auf dem 7-Tages-Blick, wobei der Fear and Greed-Index sich schon wieder ein bisschen zumindest erholt hat.
Ja, also gerade, ich glaube, wann war es? Am Donnerstag haben sich die Kurse mal kurzzeitig ein bisschen erholt.
Ja.
Ich glaube, hängt auch ein bisschen damit zusammen mit den Gesprächen, die ja der Iran und Amerika gerade in Genf führt. Es gab ein paar positive Signale die Woche, wie zum Beispiel hier J.D. Vance hat gesagt, dass es kein Szenario geben wird, in dem Amerika einen jahrelangen Krieg im Mittleren Osten antritt oder beiwohnen wird. Dann
ja.
Die von der iranischen Seite, von den Teilnehmern der Gespräche, gab es positive Signale, dass es beziehungsweise Einigungen gibt oder Annäherungen.
Mhm.
Aber ja, es bleibt abzuwarten. Also, who knows?
Ja, also hatten wir die letzten Wochen auch schon immer wieder besprochen, wenn was passieren sollte, hat es auf jeden Fall auf die Gesamtkapitalmärkte eine massive Auswirkung und dementsprechend dann auch auf den Kryptomarkt. Deswegen, ja, nicht nur deswegen, sondern generell natürlich hoffen wir, dass da einfach nichts passiert und man sich einfach normal einigt, ja. Aber ja, was ist schon aktuell normal? Wir sind gespannt, hoffen aber das Beste natürlich und dass es bestmöglich friedlich vonstatten geht. Aber die Implikationen, falls was passieren sollte, sind natürlich sehr, sehr groß. Und aber die Wahrscheinlichkeiten, wenn wir uns das Ganze auch nochmal auf Polymarket, was wir immer gerne zu Rate ziehen, um so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen zu können. Die Wahrscheinlichkeiten sind hier auch tatsächlich gesunken, gerade auch was jetzt kurzfristige Themen angeht, gerade auch dessen, was dann jetzt die letzten Tage passiert ist, hatte einen eher positiven Einfluss und somit auf die Wahrscheinlichkeiten einen negativen Einfluss, was ja dann in dem Fall gut ist. Aber man sieht doch schon noch irgendwie hinten raus, geben die meisten der ganzen Sache doch noch eine Chance, dass was passieren könnte. Ja? Aber jetzt so in absehbarer Zeit von 14 bis Tagen bis 3 Wochen sieht das eher nicht danach aus. Zumindest was Polymarkt anbetrifft, aber heißt ja nicht, dass Polymarkt immer richtig liegt, ja. Genau. Dazu noch etwas hinzuzufügen, Herr Röhrer?
Nein.
Okay, sehr gut. Schauen wir uns nochmal Krypto Fear and Greed Index an. Ja, hat sich leicht erholt von seinem Allzeit-Tief von 5 Punkten jetzt auf 16 Punkte. Das heißt, wir entwickeln uns hoffentlich bald von Extreme Fear in Richtung 4. Wir hatten ja vor kurzem dann nochmal den Rainbow Chart Indicator gezeigt, der ja, wo wir immer gesagt haben, es ist ein guter Ansatz sein, dass wir jetzt hier nachkaufen und Positionen aufbauen, ja, das ist auch weiterhin aus meiner Sicht der Fall, beziehungsweise vor einer Woche, anderthalb war es noch viel, viel besser. Ja, no financial advice, aber es hat sich gezeigt, immer dann, wenn die Fear und die Angst in dem Fall am größten war, gab es immer die besten Möglichkeiten und nicht nur im Kryptomarkt, sondern auch generell 2008, 2009, 2010 in der Finanzmarktkrise war das genau das Gleiche. Genau. Okay, dann hatten wir noch ein sehr, sehr großes Thema. Sascha, Jane Street wird verklagt wegen Insiderhandel. Kannst du uns mal abholen, was ist Jane Street und was ist da jetzt gerade los?
Ja, Jane Street ist im Prinzip ein an der Wall Street gelistetes Unternehmen, Kapitalverwalter, Vermögensverwalter. Und ihnen wird vorgeworfen, Insider-Trading damals im Zusammenhang mit dem Kollaps von Terra Luna. Terra Luna, erinnert man sich vielleicht noch dran, war ja im Mai 2022 kollabiert, war ja ein algorithmischer Stablecoin, also sprich ein Stablecoin, der nicht durch reale Assets gebackt war, sondern durch algorithmischen Abruf von Smart Contracts und Digital Assets. Das Ganze ist aber natürlich dann vor die Hunde gegangen. Jane Street soll hier interne Kommunikationskanäle gehabt haben, beziehungsweise Gruppenchats. Auch mit den Verantwortlichen bei Terra hatte dann darüber schon vorab Kenntnis, in welche Richtung das geht. Und quasi Liquidity Pools abgezogen, Leerverkäufe getätigt etc. Und Insider Trading ist ja als reguliertes Unternehmen illegal. Und jetzt wird ihm quasi hier Missverhalten vorgeworfen.
Ja, okay. Und was könnte das jetzt zur Auswirkung haben? Gibt's da irgendwelche, sagen wir mal, Größenordnungen, auf was sie jetzt verklagt werden? Hast du da was rausfinden können?
Ja, James Dean sagt jetzt erstes Mal hier, weil sie Vorwürfe wollen sich, das sagt, das sind Erpressungsversuche.
Ja.
Und wie wir alle wissen, sowas kann natürlich ewig lang dauern, bis es da zu einem Urteil kommt. Also bis da gerade in Amerika die ganzen Beweise eingesammelt worden sind, etc. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir innerhalb der nächsten 1-2 Jahre hier irgendwo einen Richtspruch haben werden.
Okay. Aber apropos Insider-Trading, du hast noch ein anderes Thema mitgebracht. Da geht es auch mutmaßlich um Insider-Trading. Axiom. Erzähl mal kurz, was hat's damit auf sich?
Das wäre gleich für jeden, der nicht weiß, was Axiom ist. Was ist Axiom? Das ist eine Meme-Coin-Trading-Plattform, die letztes Jahr rausgekommen ist. Also du hast quasi Geld einzahlen können und hast dann die UX, UI von Axiom verwendet, um schnell in Meme-Coins rein und schnell in Meme-Coins rauszugehen. Also einfacher, als wenn du das jetzt, keine Ahnung, den Smart Contract bei Fandom eingibst, dann irgendwie guckst, dass du da die Slippage dementsprechend hochstellst, dass du schnell reinkommst, sondern die UI UX war in den Weg gebaut, dass du verschiedene Wallets integriert hattest und du hast dann quasi per Klick Buy und Sell und die Slippage und die Optionen waren dementsprechend eingestellt, dass du relativ schnell den Trade execution konntest. SEC XBT wiederum ist ein Individuum, was seit Jahren im Blockchain-Bereich unterwegs ist und schon ganz, ganz viele kriminelle Machenschaften aufgedeckt ist. Also für jeden, der da daran interessiert ist, das ist definitiv einer der X-Accounts, dem man im Space folgen sollte. Können wir vielleicht auch in den Show Notes verlinken.
Hacken in die
Show Notes. Und der hat quasi hier ein Insider-Trading aufgedeckt. Ich glaube, da hat einer, ich lass mich lügen, um die 50.000 investiert und hat dann da über 3 Millionen rausgezogen. Und ja, Insider-Trading generell ein Problem, selbst also hier auch wieder, wenn du eine Krypto-Plattform betreibst und ja, da muss man auch gucken, wie es jetzt dann weitergeht, ob es zu Anklagen kommt oder nicht. Sorry, Gewinn 1,6 Millionen, nicht 3 Millionen.
Ja, okay. Also ist ja fast noch überschaubar. Aus 50.000 1,6 Millionen gemacht. Ja, das ist ja konservativ für den Krypto-Bereich. Da gibt es ganz andere Fälle. Aber ja, natürlich Insiderhandel ist Insiderhandel. Aber wir wissen auch, gerade in dem ganzen unregulierten Umfeld ist es natürlich möglich, dass es nicht richtig ist, wissen wir alle. Aber wir wissen, dass das Ökosystem funktioniert an den einen oder anderen Stellen leider so. Und das ist auch immer wieder ein Thema, wo ich sage, hey, macht euch Gedanken, wenn ihr neue Projekte investiert. Wer treibt denn da sozusagen die Sau durchs Dorf? Und höchstwahrscheinlich sind die am lautesten schreien, die am höchsten incentiviert sind und auch schon sehr, sehr früh sozusagen Token Allocation bekommen haben. Und ja, deswegen ist das immer ein bisschen so ein Faktor oder ein Red Flag, wo ich sage, würde ich in so ein Projekt investieren, wo quasi die ganz großen Influencer drauf hocken und das jetzt wie die neue Sau durchs Dorf tragen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was das angeht. So, aber von 1,6 Millionen zu 2,6 Milliarden, den Case der Staatsanwaltschaft in Sachsen, beziehungsweise hier in Leipzig. Der Prozess ging jetzt los gegen die Verantwortlichen von Movie2KO, der Streaming-Plattform. Und da geht es jetzt darum, damals wurde ja schon berichtet, dass die knapp 50.000 Bitcoin, die damals verwertet und verkauft wurden, die hatten einen Gegenwert von 2,6 Milliarden. Die liegen jetzt, die wurden jetzt noch nicht irgendwie irgendwelchen internen Kassen beziehungsweise Behörden, also na, sagen wir mal Haushalten zugeführt. Das ist der richtige Begriff an der Stelle, sondern das liegt erstmal bei der Landesjustizkasse in Sachsen und wird dort verwahrt, bis jetzt klar ist, was bei dem Fall rauskommt. Und es wird vermutet, dass es tatsächlich noch weitere Bitcoins gab. Und ich hatte dazu auch eine Presseanfrage vor kurzem und habe da meine Meinung zu abgegeben. Und da wird gemunkelt, dass sich noch weitere 57.000 Bitcoin dort irgendwo befinden. Wo genau, weiß man nicht, beziehungsweise geht jetzt hier nicht draus hervor. Aber es ist jetzt der Fall, dass geschaut wird, was davon war jetzt wirklich illegal? Was haben sie durch illegale Aktivitäten erlangt? Was haben sie vielleicht auch auf dem, sagen wir mal, mehr oder weniger legalen Weg erlangt? Und was dürfen sie behalten oder was auch nicht? Und ich glaube, die Beschuldigten befinden sich gerade nicht in der EU. und haben damals einfach aus Goodwill, ja, das muss man sich mal vorstellen, aus Goodwill als Kooperationsanlass und Ansatz, haben sie einfach mal 50.000 Bitcoin damals überwiesen, um zu zeigen, hey, wir sind hier gewillt, mit euch zu kooperieren und eine gemeinsame Lösung zu finden. Also bleibt spannend, wie es da weitergeht. Und ich glaube, da sollte man ein Auge drauf haben auf den Fall. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Bitcoin-Thema. Bitdeer ist eine der größten Mining-Companies im Krypto-Umfeld, beziehungsweise sind jetzt keine klassische Mining-Company. Sie sind eine Company, die sich mit Rechen-Power, also Mining, beziehungsweise, wie sagt man, Sascha, große Rechenzentren aufbaut und große Rechenzentren sozusagen serviced und betreibt. Und da war jetzt der Aufschrei relativ groß und da ging es hier auch, also ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben, warum Bitdeer jetzt alle seine Bitcoin verkauft und mehr auf KI setzt. Und letzten Endes muss man sagen, im kompletten Mining-Umfeld ist es halt einfach so, die Betreiber, die Rechenpower zur Verfügung stellen, für die ist es halt auch nur bedingt wirtschaftlich, das Ganze in Bitcoin-Mining zu stecken, wo man jetzt natürlich auf der anderen Seite sieht, dass KI viel, viel mehr Output, wirtschaftlichen Output für diese Rechenzentrumsbetreiber natürlich erbringt. Und deswegen müssen die sich auch immer die Frage stellen, okay, wo geben wir denn eigentlich unsere Energiekosten, unsere Computing-Power hin? Und wo ist sie wirtschaftlich am besten aufgehoben? So, und diese Fragen, wenn es jetzt keine die-hard Bitcoin-Fans sind, ist es natürlich am Ende immer eine wirtschaftliche Frage. Und aktuell macht es halt für viele mehr Sinn, in das ganze Thema KI Rechenpower zu investieren, weil du da viel, viel höhere Erträge hast. Aber was, glaube ich, auch falsch aufgeschnappt wurde, ist, dass Bitdeer jetzt komplett aufhört mit dem Bitcoin-Mining. Das ist nicht der Fall. Sie machen da weiter, ja, und bauen auch die Ressourcen dort weiterhin aus. Aber sie haben jetzt erstmal alle Bestände, die sie hatten, und das waren mehr als 2000 Bitcoin, haben sie über die letzten Wochen und Monate verkauft. Und der letzte Bestand, der gemeldet wurde von denen, der war dann auch tatsächlich null. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage, was bedeutet das so für die gesamte Mining-Landschaft und Mining-Industrie? Ja, sollte man, glaube ich, so ein bisschen auf dem Schirm haben, wie entwickelt sich das weiter und wie viel Power haben wir dann da noch im Bitcoin-Netzwerk, beziehungsweise das Schöne ist ja, umso mehr Miner in das Bitcoin-Netzwerk kommen, umso schwieriger wird ja auch das Mining und umso weniger wir drin haben, umso einfacher wird es wieder, jetzt mal ganz, ganz ja wirklich einfach erklärt, und das heißt, das pendelt sich auch immer wieder aus, umso mehr Miner reinkommen, umso schwieriger wird es. Umso mehr Miner rausgehen, umso einfacher wird es wiederum. Und somit reguliert sich sozusagen das Bitcoin-Netzwerk selbst da so ein Stück weit. Genau. Da was hinzuzufügen, Sascha? Ergänzung?
Wie gesagt, es ist ja immer die Frage, wo stecke ich meine Energie hin? Und das rechnet sich ja generell, Rechenzentren rechnen sich natürlich da meist, wo Energie günstig ist.
Ja, total, total. Ich meine, die ganzen Miner, die großen Miner sind alle dort genau schon angesiedelt. Ich hatte damals Genesis Mining mal in einem Projekt betreut und die waren dann auch auf Island und dort, wo Energie eigentlich Überschussenergie bestenfalls da ist, die so gut wie gar nichts eigentlich kostet. Ja, genau. Okay. Gehen wir eins weiter. Es gab nämlich da, apropos Mining, auch noch vor kurzem jetzt gerade einen Solo-Miner, der tatsächlich einen Block sozusagen gemeint hatte. Und das war jetzt auch vor kurzem erst, Anfang der Woche, ich glaube am Dienstag, der Block 938.092, und der hat tatsächlich 3,125 Bitcoin bekommen. Das ist ja immer so ein bisschen so, viele, viele Privatpersonen denken, also ich sehe das auch immer bei uns in der Community, viele sagen so, oh ja, soll ich jetzt auch anfangen mit Bitcoin-Mining, ja, und für die meisten ist es natürlich Quatsch, weil es sich einfach nicht lohnt, außer du hast eine PV-Anlage auf dem Dach und hast da auch wieder Überschussenergie, könntest vielleicht...
Sänger konnten ja auch ein Schweinegeld, also wenn du die Kongerwissen sonst sich ja amortisieren, also da läuft die PV lang.
Ja, total, total. Also das ist tatsächlich in Deutschland nicht mehr so wirklich sinnvoll, gerade auch für die meisten Retailer. Aber es gibt doch immer wieder so Solo-Miner, die, ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 21, ja genau, hier oben steht es auch tatsächlich, 21 Solo-Miner, die es geschafft haben, dann quasi einen vollen Block zu finden. Ist natürlich so ein bisschen immer Lotterie, ja. Und es gibt echt viele Solo-Miner weltweit, also die Wahrscheinlichkeit ist da echt gering. Aber ich finde es immer wieder spannend, die Story Stories sind natürlich immer wieder cool und sorgen ja auch immer wieder für Aufsehen, ja, dass wenn dann diese Stories hier geschrieben werden von $75 auf 200.000, klingt natürlich immer super und erweckt aber meiner Meinung nach auch immer ein bisschen falsche Erwartungshaltung an der Stelle. Genau. Hast du schon mal Mining selbst betrieben, Sascha? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
Nee, ja, jein. Also ich hatte mal kalkuliert, weil die Miner werfen ja unglaublich viel Wärme ab. Und ich hatte mal den Case kalkuliert, wenn ich mir eine PV-Anlage aufs Dach mache, ob ich den Überschussstrom dann quasi in den Miner und damit heizen kann.
Abwärme, naja.
Durch die Abwärme, aber das rechnet sich eigentlich nicht bedingt. Also unterm Strich rechnet sich eine PV eigentlich, also rein finanziell kaum. Jetzt, dass die ganzen Förderungen weggefallen sind, hast du ja, amortisiert sich das Ding vielleicht nach 15 bis 20 Jahren. Und die Laufzeit von solchen Dingen ist ja auch bloß 20 Jahre circa. Und wenn du das Geld natürlich nimmst, was du nehmen würdest für die PV, ob du es jetzt vollfinanzierst oder abbezahlst und an den Kapitalmarkt legst, dann brauchst du die Frage stellen, ob sich das rechnet oder nicht.
Ja, ja, genau. Das ist halt immer so
ein bisschen nicht, wo die Energiepreise die nächsten 60 Jahre hingehen werden. Aber
das ist der einzig valide Punkt, wo ich auch sagen würde, das wäre etwas, dass ich mich hedge gegen steigende Energiepreise, weil ja auch die CO2-Preise immer weiter steigen. Also die These, die gehe ich schon mit, aber aus einer aktuell wirtschaftlichen Betrachtung ist es so ein bisschen, glaube ich, ein Streit-Diskussionsthema. Ja? Diskussionsthema. So, was gibt's noch? Infos aus Österreich tatsächlich. Sascha, willst du dazu vielleicht mal kurz einleiten, was zu KuCoin Neues gibt?
Ja, KuCoin hatte ja Ende 25 ihre CASP-Zulassung bekommen in Europa. Und jetzt hat die FMA, also die hier österreichische Finanzmarktaufsicht, KuCoin verboten, Neugeschäft abzuschließen. So, das Ganze ist natürlich für KuCoin sehr, sehr schlecht, weil keine Neukunden in Europa gewonnen werden können. Und als Begründung sagt die FMA, dass es fehlt an organisatorischen Verpflichtungen, sprich, es fehlen
Geldwäsche,
Mängel
Geldwäschebeauftragte ist eine Position, die wohl gerade fehlt. Ja.
Genau. Es fehlt Schlüsselfunktionen wie Geldwäschepräventation und Sanktionscompliance. Das SIP wohl, also die Leute waren offensichtlich da bei Erteilung der Lizenz, aber offensichtlich hat es da irgendwie Umstrukturierungen bei KuCoin gegeben, dass diese Leute nicht mehr da sind und die FMA sagt auch ganz klar so, die Lizenz ist kein Freifahrtschein, sondern die Compliance-Strukturen müssen auch dauerhaft stabil besetzt sein. Also es reicht nicht, diese Strukturen nur zu besetzen bei Erhalt oder bei Lizenzierung, sondern die müssen auch danach weiter beschäftigt werden.
Ja, also es ist ganz, ganz spannend, weil die hatten vor kurzem ja auch erst ihr offizielles sozusagen Launch-Event in Wien und bleibt abzuwarten. Also ich meine, schau mal, ne, wir hatten ja das Thema schon mal diskutiert und ich habe ja damals die These in den Raum gestellt, einige wenige von den Playern, die jetzt so auf den Markt drängen und vielleicht ihre Lizenzen erhalten, ich glaube, Ende des Jahres gibt es vielleicht den einen oder anderen nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass es KuCoin ist, sondern einfach so generell habe ich die These in den Raum gestellt, weil ich glaube, dass sich auch viele asiatische Unternehmen so ein bisschen unterschätzen, was das eigentlich alles bedeutet und dass es halt nicht einfach nur möglich ist, alles mit, sagen wir mal, Personen aus Asien hier reinzusteuern und nur wirklich wenig Headcount in Europa aufzubauen, um den europäischen Markt hier zu erobern. Und ich glaube auch, dass die Wettbewerbsstruktur natürlich nicht ganz einfach ist. Es gibt schon etablierte Player. Es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, hier Fuß zu fassen. Und die meisten Kunden, die sie vorher gewonnen haben, haben sie meist auch generell jetzt gesprochen auf asiatische Exchanges durch Non-KYC gewonnen. Ja, das ist natürlich auch so eine Compliance-Thematik, dass jetzt alle Börsen, die nach Europa kommen, erstmal nochmal alle User, die eventuell aus Europa kommen, dementsprechend nochmal komplett KYC-mäßig durcharbeiten müssen, als auch, dass sie nochmal die Herausforderung haben, dann diese Kunden dann auf die europäische Plattform ein Stück weit mitzunehmen. Ja, also da werden sie, glaube ich, auch viele User verlieren, aber ja, wenn du mehrere Millionen User hast, dann ist das, glaube ich, auch noch vertretbar. Aber ja, das ist, glaube ich, so, dieses Compliance-Thema ist, glaube ich, so das der größte Knackpunkt für die meisten, als auch das Verständnis vom europäischen, sehr segmentierten wie sagt man, nicht segmentiert, sondern sehr geteilten fraktionellen Markt, ja, dass jedes Land ein bisschen andere Vorlieben hat, ein bisschen anderes Verständnis davon hat, wie das Ganze zu funktionieren hat. Ja, in Deutschland ist es zum Beispiel wichtig, dass du sowas wie PayPal als On-Ramp-Möglichkeit integrierst, weil halt sehr krasse Usage von PayPal da ist und dass du halt dein Produkt, glaube ich, sehr, sehr stark auch auf die Märkte in Europa lokalisieren musst. So. Und das machen einige besser, andere schlechter und ich glaube, das unterschätzen einige aus meiner Betrachtung. Genau. Okay, dann hast du noch was mitgebracht. MetaMask und Mastercard bringen eine offizielle Kryptokarte in den USA auf den Markt. Ist das jetzt wirklich so eine große News? Weil Kryptokreditkarten gibt es ja jetzt schon seit Jahren. Was ist da die große Neuerkenntnis an der Stelle?
Ja, zum einen, dass es MetaMask ist. Beiden, dass es auch in den USA in allen 49 oder beziehungsweise in 49 Bundesstaaten ist, einschließlich New York, außer Cleveland, wegen reguliert war. So.
Ja.
Und MetaMask ist natürlich, oder Consensus, die ja da dahinter setzen, ist natürlich ein Player im Kryptobereich, also einer der größten Player im Kryptobereich. Und zusammen bei Mastercard ist dann schon mal interessant. Zu erwähnen. Die Karte kann oder Karte ist virtuell nutzbar, kannst aber auch hier quasi physische Karte bekommen, kostet aber ein bisschen Geld.
Wie ist das dann? Muss ich dann KYC bei MetaMask durchführen?
Wahrscheinlich schon. KYC ist oder ob es beim Banking-Partner ist.
Okay.
Das Ganze wird ja in Zusammenarbeit, beziehungsweise der Emittent ist ja dann hier Cross River Bank. Also bei irgendjemandem wüsste KYC.
Wusstest, ja. Ja, genau, richtig. Ja, sonst hättest du es auch nicht regulatorisch wahrscheinlich in den Staaten durchbekommen. Das wäre ja schon der erste Knackpunkt an der Stelle gewesen. Ja, okay. Ja, spannend. Okay, verstehe. So, was gibt's sonst noch? Was ist so spannend? Mit unseren Themen sind wir soweit durch. Gibt es sonst noch irgendwas, was du im Kopf hast oder was dir während unserer Diskussion hier gerade noch so eingefallen ist?
Da hat mir was eingefallen, dass die Suchanfragen für Bitcoin is dead oder ist Bitcoin dead?
Gestiegen sind, ne?
All-time high hatten.
Ja. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Warte mal, hier Bitcoin is dead. Schauen wir noch mal kurz rein. Wo war das? Warte mal, du kannst es in der
Google, glaube ich, kannst es checken, die Suchanfragen.
Bitcoin is dead. Ah nee, das ist witzig. Es gibt hier nochmal so einen Artikel-Tracker. Wann werden wie viele Artikel darüber geschrieben? Aber es gibt Google-Suchanfragen, gibt es dann nochmal so einen Chart, können wir euch sonst auch einfach nochmal in die Shownotes verlinken. Aber ja, du hast recht, ich hatte das auch tatsächlich die Tage gesehen. Das ist da, warte mal, Images, vielleicht haben wir es hier schnell drin. Ah ja, hier haben wir es doch. Ich glaube, genau, hier gab es auf jeden Fall einen Peak vor kurzem. Aber das können wir euch auch gerne nochmal mit in den Shownotes verlinken. Ja, ich würde sagen, Sascha, ich muss gleich zum Zug. Lass den Sack zumachen. Erstmal vielen, vielen Dank für alle die zugehört haben. Dann kommt morgen die Audioversion dann, wie gesagt, nochmal auf allen Podcast-Plattformen raus. Ja, tell a friend, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung, damit hier einfach mehr Leute davon erfahren, was wir so machen und was wir besprechen. Und erstmal lieben Dank für alle, die zugehört haben und euch ein schönes und hoffentlich sonniges Wochenende. Genießt das Wetter, genießt die Sonne und wir hören uns nächste Woche und dann tatsächlich wieder um 11.30 Uhr an gewohnter Stelle. In diesem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Alles Gute.
Ciao, ciao. Ciao.
Genau, ciao, ciao.